Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir fangen wieder pünktlich an mit dem zweiten Teil dem letzten Teil der Vormittagssession hier. Und wir haben hier ein Referat von Herrn Universitätsdozenten Dr. Eckhard Ruschmann aus Bregenz zu dem Thema Laienphilosophie mit einem sehr interessanten Verbindungszeichen. Grenzüberschreitungen.
Grenzzeichen eigentlich.
Grenzüberschreitungen zwischen akademischer, und zwar in Klammern akademischer Philosophie und unter Anführungszeichen Laienphilosophie, Bindestrich und umgekehrt. Das ist ein sehr wohldurchdachter Titel. Herr Ruschmann hat sich habilitiert in Philosophie bei Herrn Heintl in Klagenfurt und ist aktuell mit mehreren Universitätsdozenturen befasst und eben philosophischer Berater. Sie können das gerne weiter ausführen,
ja. Herr Ruschmann. Ja, herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Laienphilosophie, diese Raute soll die Grenze eben ausdrücken. Und ich hoffe, nach einer Zeit, nachdem wir die Borders, das Crossing Borders vollzogen haben, hoffe ich, dass es dann so aussieht, dass dann Laienphilosophie mit dem Bindestrich ist, nicht in dem Sinn von Philosophie über Laien, sondern Philosophien von Laien. Es gibt ja die sogenannten Bindestrich-Philosophien, das ist hier genau in der anderen Richtung.
Hört man es hinten gut, oder?
Ja. Okay, gut. Ich meine, auch wenn als wichtiger oder sogar, doch gedacht, als letzter Bezugspunkt der Philosophie häufig das alltägliche menschliche Bewusstsein genannt wird, interessieren sich eigentlich die akademischen Philosophen in der Regel kaum dafür, was philosophische Laien wirklich denken, was für eine Art von Philosophie eben als persönliche Weltsicht sie für sich entwickelt haben. Und da gibt es eine etwas bissige Äußerung zu diesem Thema, stammt von einem bekannten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er sagt, wir haben alle unsere Philosophien, ob wir dessen gewahr werden oder nicht, ihre Auswirkungen auf unser Handeln und unser Leben sind oft verheerend. Deshalb ist der Versuch notwendig, unsere Philosophien durch Kritik zu verbessern. Das ist meine einzige Entschuldigung dafür, dass es überhaupt noch Philosophie gibt. Das ist von Popper aus Objektive Erkenntnis 1972. Aber in diese Richtung haben eben tatsächlich die Philosophen sich nicht besonders aktiv betätigt. Und seit über 10 Jahren, jetzt begleite ich im Kontext meiner Arbeit eben als im Bereich der angewandten Philosophie, als philosophische Praxis und Beratung, begleite ich Menschen darin, ihre persönlichen Konzepte und Vorstellungen über Mensch, Welt und Gott zu artikulieren und zu reflektieren. Und das Grundanliegen meiner philosophischen Arbeit, das besteht gerade darin, die im Titel dieses Vortrags durch das Symbol der Raute eben angedeutete Grenze zwischen Laien und akademischer Philosophie in beide Richtungen durchlässiger zu machen. Ich bin dabei immer wieder beeindruckt, mit welcher Eigenständigkeit und Differenziertheit philosophische Laien den Themen und Fragen der Welt- und Lebensorientierung nachgehen. Der Begriff der Laienphilosophie, den ich dafür seit einiger Zeit verwende, der ist recht ungebräuchlich, erinnert allenfalls an den der Laientheologie, der insbesondere von katholischen Theologen gelegentlich verwendet wird. Und eine der ganz wenigen Publikationen, die den Begriff Laienphilosophie verwenden, das ist das Buch eines philosophischen Laien tatsächlich von Friedel Schwarz, das ca. 1960 unter dem Titel Die Welt und ich, eine Laienphilosophie in einem Wiener Verlag veröffentlicht worden ist. Und in der Einleitung begründet er diese Darstellung seiner eigenen persönlichen Lebensphilosophie mit seinem Interesse, seiner Suche nach Sinn und Bedeutung. Ein Zitat aus dieser Einleitung: Seit ich zurückdenken kann, bin ich gewohnt, ja, ich kann es nicht lassen, in allem, was ich erlebe, nach Zusammenhängen, nach einer Bedeutung zu suchen und dies mit einem über die Erfordernisse des Alltags hinausgehenden Eifer. Zuweilen kommen mir Gedanken, die ich bald verwerfen muss, andere scheinen sich zu bewähren und gewinnen allmählich an Klarheit. Manche betreffen mich allein, andere einen weiteren Kreis. Es gibt flüchtige, kaum fassbare und solche, die sich geradezu aufdrängen, frivole und ernste, naive und tiefsinnige. Da man in seine Gedanken nur dadurch einige Klarheit bringen kann, dass man sie formuliert, habe ich mich zu einem solchen Versuch entschlossen. Und er formuliert dann die Notwendigkeit, die eigene Weltsicht immer wieder zu prüfen und auch zu verändern, und zwar wegen der raschen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Veränderungen unserer Zeit. Vielleicht machen wir das Fenster zu, ein bisschen laut, dass es hier aufgenommen wird. Schwarz verwendet für den in seinem Buch vorgelegten Versuch in diese Richtung zwar den Begriff der Philosophie, aber er grenzt sich mit dem Bezug auf seinen Status als philosophischer Laie ganz bewusst von der akademischen Philosophie ab. Und er schätzt seinen Amateurstatus auf diesem Gebiet sehr positiv ein. Er sagt, als Zitat, was mich betrifft, so bin ich ein begeisterter Laie. Ein Amateur, also wie es das Wort schon ausdrückt, einer, der etwas mit Liebe tut und nicht als Pflicht oder Aufgabe. Von der akademischen Philosophie hat er für sein Bemühen nur wenig Anregung bekommen. Das ist verständlich angesichts der Angebote in den 15er und 16er Jahren. Und er drückt das recht drastisch so aus. Ich lese philosophische Schriften nicht gern, da sie mir zumeist Antworten auf Fragen geben, die ich nicht gestellt habe, aber nur selten Antworten auf Fragen, um die es mir geht. Ja. Und diesen für Schwarz noch ganz fehlenden Bezug zwischen Laienphilosophie und akademischer Philosophie, den habe ich dadurch herzustellen versucht, dass ich in der konkreten Arbeit mit philosophischen Laien die systematische Ordnung der Philosophie als strukturelle Matrix zugrunde lege und die Philosophiegeschichte als Themen- und Fragensammlung zu den verschiedenen Bereichen nutze, geordnet in der thematischen Form der systematischen Philosophie, also vor allem Ontologie, Metaphysik, Anthropologie und Ethik. Und das sind Fragen, das ist meine Grundannahme, auf die jeder Mensch seine ganz persönlichen Antworten mehr oder weniger explizit gefunden hat. Wenn man jetzt bildhaft von der Philosophie als kollektivem und überzeitlichem Gebäude, diesem Gebäude über die ganze Geschichte der Philosophie, spricht, dann lässt sich die persönliche Lebensphilosophie als das eigene philosophische Haus charakterisieren, in dem jeder Mensch lebt und das aus den Elementen seiner persönlichen Weltsicht, seinen Vorstellungen über Gott und die Welt aufgebaut ist. Dann ist die Frage natürlich, wie lassen sich die philosophischen Theorien und Konzepte, die in der benannten Ordnung der systematischen Philosophie so die ganzen wesentlichen Aspekte menschlicher Selbst- und Weltorientierung umfassen, wie lassen sie sich anwenden auf eine individuelle Lebensphilosophie, auf das persönliche Leben? Und dabei geht es darum, die philosophischen Theorien in Bezug zu den persönlichen, subjektiven Theorien, wie man es genannt hat, den Konzepten zu setzen, um dann in einem weiteren Bezug den individuellen Theorie-Praxis-Bezug herzustellen. Theorie bedeutet dann in Bezug aufs Individuum die persönliche Weltsicht, die eigenen Konzepte und Praxis, das gelebte Leben, die Lebenserfahrung, die persönliche Lebenspraxis. Und diese architektonische Metapher, die macht diesen Bezug, finde ich, ganz anschaulich. Der Baustoff, sozusagen, aus dem das Gebäude der Philosophie errichtet wurde und natürlich weiterhin wird, sind Gedanken, Vorstellungen, Entwürfe, Sichtweisen, Konzepte, Theorien und so weiter, die natürlich, das ist wichtig zu beachten, meist auch bestimmte Gefühle bzw. Gestimmtheiten mit sich bringen. Das ist immer ein enger Zusammenhang. Und aus genau demselben Material hat sich jeder Mensch seine Welt aufgebaut, das Haus seiner Weltsicht, aus der er in die Welt schaut und in Kontakt mit anderen Menschen tritt, die in ihren jeweils eigenen philosophischen Häusern leben. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Diese sind natürlich strukturell prinzipiell aus dem gleichen Material errichtet worden, können auch in mancher Hinsicht ähnlich sein, aber sie unterscheiden sich doch in vieler Hinsicht von den eigenen philosophischen Gebäuden. Und ich glaube, dass philosophische Laien eben für den Umgang mit ihrer eigenen Lebensphilosophie, ihrer persönlichen Weltsicht, durchaus viel profitieren können von der akademischen Philosophie, wenn sie sich damit beschäftigen, und zwar sowohl in struktureller Hinsicht wie auch inhaltlich. Strukturell, das ist der erste Gesichtspunkt, was heißt es in dem Zusammenhang? Es betrifft vor allem die Frage der Entwicklung oder Konstituierung eines persönlichen Weltbildes. Und ich meine, dass dieser Vorgang der Entstehung von persönlichem Wissen so beschrieben werden kann, das ist ein Prozess, der formal ganz ähnlich abläuft wie die Erkenntnisgewinnung im wissenschaftlichen Kontext. Zudem speziell die philosophische Disziplin der Erkenntnistheorie oder der Wissenschaftstheorie ganz wichtige Beiträge geliefert hat, gerade in den letzten Jahrzehnten. Dann unter inhaltlichem Gesichtspunkt, da stellt die Philosophie eine Art systematischer Sammlung der wesentlichen grundsätzlichen Menschheitsfragen dar und zugleich bietet sie eine Übersicht über die möglichen Antworttypen zu diesen Fragen. Da findet man nicht die verbindliche Antwort, aber die Antworttypen findet man da schon. Und was finde ich sehr wichtig zu beachten ist, diese Antworttypen, die beruhen vielfach auf unterschiedlichen Hintergrundannahmen und die werden seit den Anfängen der Philosophie bis zur Gegenwart extrem kontrovers diskutiert und beantwortet. Und da glaube ich, davon bin ich überzeugt, dass hier der Prozess des Austausches zwischen Laienphilosophie und akademischer Philosophie auch in umgekehrter Richtung wirklich wichtig und bedeutsam sein kann. In der abendländischen Geistesgeschichte, da hat sich in der Neuzeit immer mehr eine Form des Umgehens mit ontologischen und metaphysischen Fragen durchgesetzt, die, so würde ich es beschreiben, so eine systematische Reduzierung der Vorstellung über das Sein und das Seiende beschrieben werden kann. So scheint mir der Gegensatz von Monismus, in einer Substanzontologie als Ein-Substanzenlehre und der Dualismus, Zwei-Substanzenlehre, der ja die philosophische, ontologische Diskussion seit dem 19. Jahrhundert bis heute dominiert. Wenn man aus einer weiteren Perspektive schaut, dann kann man das als ein Artefakt des heute vorherrschenden Denkstils ansehen, des monistischen Denkstils, der den Dualismus mit Spaltung, Trennung, fehlender Einheit und auch Abwertung des Körpers assoziiert. Und die Folge ist dann, dass der Begriff Geist seine ontologische Bedeutung weitgehend eingebüßt hat. Er wird dann vielfach mit dem englischen Mind gleichgesetzt, bezieht sich dann auf mentale Prozesse, während die ursprüngliche Bedeutung eher dem englischen Spirit entsprach. Und die heute angeblich einzige ontologische Alternativposition zum Dualismus von Geist und Materie, eben der Monismus, mit dem im Wort anklingenden positiven Bedeutungsgehalt von Einheit, der kann unter der Substanzperspektive allerdings eben nur als Materialismus verstanden werden. Der Ursprung von allem ist dann die Materie, aus der sich im Verlauf der kosmischen und evolutiven Entwicklung zu einem bestimmten Zeitpunkt die unterschiedlichen Lebensformen entwickelt haben. Mit diesen Fragen beschäftigen sich Laien sehr intensiv, natürlich auch, weil sie ja viel Populärwissenschaft auch mitbekommen, wo dann eben ab einer bestimmten Komplexität Bewusstsein entstanden ist. Das ist sozusagen die Erzählung, die wir ja vermittelt bekommen. Und alle ontologischen Vorstellungen von einer geistigen oder spirituellen Dimension, wenn man es religiös-mythologisch formuliert, dann ist das der Himmel, englisch natürlich Heaven, nicht Sky, die müssen dann ganz selbstverständlich als bloße Hervorbringungen bzw. Projektionen menschlichen Bewusstseins gedeutet werden. Und diese Verschiebung der Fragestellung vom Sein zum Bewusstsein, der bei Descartes einen ersten Höhepunkt erreicht hat, der wurde ja als Übergang vom ontologischen zum mentalistischen, vom zum Bewusstsein, zu der erkenntnisorientierten Paradigma, das sage ich in Schnädel auch in dieser einführenden Philosophie, hat das, finde ich, sehr schön dargestellt. Und aus dieser Perspektive erscheint eigentlich die beschriebene thematische Veränderung durchaus folgerichtig. Aus dem Geist-Materie-Thema wurde dann zunächst eins von Seele-Körper und schließlich von Bewusstsein-Gehirn. Und meine Erfahrung, meine Schlussfolgerung ist, dass viele Menschen, die suchen heute erweiterte ontologische Optionen und sie empfinden die angebliche Notwendigkeit, sich zwischen Monismus und Dualismus entscheiden zu müssen, als einengend und unangemessen. Beide Optionen leuchten ihnen sozusagen nicht wirklich ein. Und von ihren Versuchen, sich erweiterte ontologische bzw. metaphysische Konzeptionen zu erschließen, und das tun die sehr eigenständig und wirklich teilweise sehr beeindruckend, da können sich Fachphilosophen durchaus anregen lassen, glaube ich, die eigenen konzeptuellen Grenzen zu überprüfen und vielleicht hier und da zu versuchen, diese mit dem in der heutigen Zeit dazu erforderlichen Mut zu transzendieren. Dazu muss man natürlich sozusagen Zugang dazu haben. Es gibt einen Vortrag über mündliche Philosophie, und ich bin gerade dabei, Texte zusammenzustellen, wo ich dann solche natürlich mündlich produzierten Texte, die nehme ich dann auf und transkribiere die, sodass dann auch die Möglichkeit besteht, diese mündliche Philosophie zu lesen und sich damit vertraut zu machen, was Menschen wirklich denken. Und wenn man die ganze Geschichte, die Geistesgeschichte im Abendland anschaut, dann sind transzendenzoffene bzw. explizit transzendenzbezogene Ansätze und solche, die Transzendenzvorstellungen als bloße menschliche Projektion deuten, die gibt es seit über 2500 Jahren. Und natürlich mit gewissen Einschränkungen, muss man sagen, während der christlich dominierten Epoche, da war das ein bisschen gefährlich, diese eine Position einzunehmen, als der Klerus sehr stark mit politischer und juristischer Machtausübung verbunden war. Aber was für mich auffallend ist, dass gerade eben in dieser Hinsicht der Frage des Transzendenzbezugs, transzendenzoffen oder oder nicht, dass da ein starker Unterschied zwischen den meisten Vertretern der akademischen Philosophie besteht und vielen Laien und ihren lebensphilosophischen Ansätzen. Während nur eine verschwindende Zahl akademischer Philosophen heute noch explizite und ausgearbeitete Vorstellungen und Konzeptionen von Transzendenz haben oder gar vorlegen, ist das bei vielen Menschen unserer Zeit durchaus der Fall. Und ihre Zahl nimmt eher zu, nachdem die Gottesbilder der Theologie für viele kaum noch einen Zusammenhang zu ihrem Weltbild, also zu ihrer Ontologie haben. Sie können den theologischen, den christlichen Gott oft kaum noch wirklich verorten und stehen dann sozusagen da, dennoch einen Transzendenzbezug herzustellen. Und ich glaube, von daher ist es nicht verwunderlich, dass dann viele Laienphilosophien mit der wirklich sehr häufig da vorzufindenden Verbundenheit von ontologischen und metaphysischen, also transzendenzbezogenen Aspekten, sich eher entweder an philosophischen Konzeptionen der vorchristlichen Epoche, der antiken Philosophie, Platon, Neuplatonismus zum Beispiel, orientieren oder auch Parallelen zu ontologischen Entwürfen östlicher Philosophien aufweisen. Und wenn man mal schaut, was es für Prototypen von Ontologien gibt, die heute als Orientierung dienen können und auch tatsächlich von Menschen als Orientierung genutzt werden und die Menschen sich, soweit sie es können, von den Quellen her auch erschließen, also die wirklich anzutreffen sind, die stehen dann entweder in der platonischen, neuplatonischen Tradition, einer gestuften Ontologie als Kette des Seins. Das wird oft ergänzt durch Konzepte, vergleichbare, ähnliche Konzepte aus der indischen Philosophie, zum Beispiel eine moderne Form, die ich da sehr gut und angemessen auch finde, von Sri Aurobindo, ganz ähnliche ontologische Vorstellung. Oder sie beziehen sich auf die eher panentheistische Konzeption an Spinoza, die, wenn man der antiken Philosophie schaut, eine Entsprechung des Dua hat. Und Sie wissen das vielleicht, dass gerade im Kontext der ökologischen Bewegung, dass da solche panentheistischen Vorstellungen zum Teil mit explizitem Bezug auf Spinoza eine neue Aktualität erhalten haben. Arne Naess zum Beispiel, die von ihm inspirierte Bewegung der tiefen Ökologien. Und auch der chinesische Daoismus, der bietet häufig Anregungen, wenn Menschen ein nicht-theistisches, aber doch transzendenzbezogenes Weltbild präferieren, in dem dann polare bzw. duale Kräfte ineinander wirken, das ist in das Dua ein Stück so, und dann im Daoismus eben die Yin-Yang-Polarität. Ja, und aus der Perspektive der Anwendung auf die Weltsicht der Menschen unserer Zeit hat, wenn man so schaut, die abendländische Philosophie in der Neuzeit im Hinblick auf ontologische Fragestellungen eher neue Probleme geschaffen, als hilfreiche Unterstützung geben zu können. Und das ist mit ein Grund, warum ontologische Vorstellungen des östlichen Denkens vielen Menschen Anregungen für ihr eigenes Weltbild, ihre persönliche Vorstellung vom Sein und Seiendem geben. Und bei der Vermittlung neuerer wissenschaftstheoretischer Positionen, die ich gerne auch dann in solchen Seminaren, die ich mache, über das Thema vermittelt, da habe ich immer wieder festgestellt, wie positiv das aufgenommen wird, dass zum Beispiel hier von der Wahlfreiheit der Hintergrundannahmen gesprochen wird. Der Wissenschaftstheoretiker Stachowiak hat das, finde ich, sehr schön ausgedrückt. Und was daraus eigentlich auch deutlich wird, und so deutet Stachowiak selbst auch, dass spirituelle, transzendenzbezogene, ontologische Weltdeutung nicht mit wissenschaftlichen, empirischen Ergebnissen in Konflikt stehen müssen. Ja, und trotz dieser neuen und offeneren Einstellung gegenüber unterschiedlichen weltanschaulichen Positionen und Annahmen, die eigentlich, wenn man das genau nimmt, würde die eigentlich dogmatische Aussagen in Bezug auf Transzendenz gar nicht mehr zulassen und könnte damit eigentlich neue Perspektiven eröffnen. Dennoch ist, wie ich schon erwähnt habe, der Unterschied zwischen akademischer Philosophie und Laienphilosophie, jedenfalls mit den Leuten, mit denen ich im Rahmen dieser Seminare, die ich schon seit vielen Jahren jetzt mache, zu tun hatte, ist da besonders prägnant und auffallend, eben im Kontext der zeitgenössischen Philosophie und ihrer Vertreter. Da sind Ontologien ganz ohne Metaphysik die Regel und bei den Laienphilosophen, mit denen ich zu tun hatte, stellen sie eher die Ausnahme dar. Ja, und für mich selbst, einerseits als Fachphilosophen als und dann auf der anderen Seite aber als lebendiges Gegenüber für die Prozesse der Entfaltung der eigenen Weltsicht der Teilnehmerin, weil das sind meistens Vorstellungen, die so noch nie explizit artikuliert worden. Also muss man immer so ein bisschen auch majeutische Unterstützung, Geburtshilfe geben. Da stellt, finde ich, diese Arbeit mit philosophischen Laien tatsächlich ein Crossing Borders dar, ein Überschreiten der Grenzen zwischen Laienphilosophien und akademischer Philosophie und umgekehrt auch. Und dieser Prozess des Gebens und Nehmens war für mich persönlich immer wieder zutiefst bereichernd. Und ich hoffe und wünsche, dass es in beiden möglichen Richtungen in der Zukunft in stärkerem Maße auch im Kontext der akademischen Philosophie stattfinden kann und stattfinden wird. Ein paar erste Anzeichen sind da. Auch hier in Wien sind ja einige Vertreter der philosophischen Praxis, die ein Stück in diese Richtung auch gehen. Und um Ihnen ein Beispiel noch zu geben für das, was da sozusagen entsteht in diesem Kontext von Laienphilosophie, möchte ich Ihnen ein Beispiel geben aus einem Seminar. Das war ein Seminar zum Menschenbild, Anthropologie. Und der Text stammt von einem pensionierten Mann, Ende 60, der in einem technischen Beruf tätig war, eine Ingenieursausbildung, der ganz ohne frühere philosophische Vorkenntnisse dann mehrere Semester an Seminaren nach diesem Konzept teilgenommen hat, also wo ich dann die systematische Philosophie ein Stück weit in der geistesgeschichtlichen Entwicklung vorstelle und dann Anregungen biete für die verschiedenen Optionen. Und ich meine, was da deutlich dran wird an dem Text, ist eben auch, wie in einer konkreten individuellen Lebensphilosophie, wie sehr das Menschenbild, das war ja das Thema dieses Seminars, also die persönliche Anthropologie als Menschenbild mit anderen Aspekten der Weltsicht, insbesondere auch der Ethik, des Wertebezugs und der Metaphysik verbunden ist. Das ist dann jeweils immer wechselseitig aufeinander bezogen. Und das ist jetzt sozusagen ein Zitat von diesem Mann. Ich stehe einer umfassenden Weltsicht nahe und sehe mich als ein Element des Wunders Lebensnetzwerk und somit als ein, wenn auch winziger Bestandteil des Ganzen, das Metaphysische mit eingeschlossen. In jeder Zelle drückt sich für mich eine Art durchdringender Geist, Lebens-, Struktur- und Organisationsprinzip aus. Der menschliche Geist oder die Seele endet für mich nicht im Kopf, steht in gewisser Wechselbeziehung mit dem Dahinterliegenden, hat daran teil. Ich sehe den Menschen zwar nicht als etwas ganz Besonderes, bewährt aber meine Existenz so, dass jeder Mensch in übertragenem Sinne eine Frucht des Seins, sozusagen die Spur eines Gottesgedankens ist und somit individuell gemeint sein kann. Jeder Mensch hat daher auch seine spezifische Wertigkeit. Mein Menschenbild ist, glaube ich, das war das Thema dieses Seminars, ein grundsätzlich positives. Es ist für mich stimmig, dass es anthropologische Konstanten gibt, wie angemessenes Mitgefühl, den anderen als gleichartiges, intentionales Wesen zu sehen und dass es ein sozialethisches, menschliches Miteinander als Grundverhalten gibt. Ich orte aber auch weitere, innerlich gefühlte Qualitäten, welche Orientierung und Kraft vermitteln, das ist übrigens der Bezug zum Erleben, den ich genannt habe, und als Konzepte immer auch ein Stück Gestimmtheiten, Grundgestimmtheiten, Lebensstimmungen mitvermitteln, welche Orientierung und Kraft vermitteln und in mein Menschenbild sicher mit einfließen, zum Beispiel in bestimmten Momenten, wie in der Musik, eine sehr starke Ressource, auch eine sinnstiftende Ressource für ihn, Natur, starke Transzendierungserfahrung in der Natur, gerade diese Menschen in Tirol, das war in Innsbruck, haben das sehr oft als ganz starke Sinnressourcenerschließung, die Natur, die Berge, oder im Du Selbsttranszendierung, Selbsthebung zu verspüren, dabei Dankbarkeit dem Leben gegenüber zu empfinden, ein Teil des Ganzen zu sein, die Lebenskraft und Größe der Natur als Urkraft zu spüren, aus einer Intuition schöpfen können, zu spüren, dass eine gewisse Grundzuversicht da ist, die einem aus schwierigen Phasen herauszufinden hilft. Das Aus meines personalen Ichs mit dem Tod legt mir mein Verstand als Faktum nahe, desgleichen schmerzt auch die Fragwürdigkeit der unsterblichen Seele. Vielleicht aber schaffe ich noch den Zugang zu einer Art Transformationsvorstellung der Einbettung in eine unvergängliche Weltseele als Teil des Ganzen. Ich sehe auch, dass alles in einem Prozess läuft, nichts gleich bleibt, ein Kommen und Vergehen ist, dass also Transformation und Veränderung wesentliche Daseinselemente sind. So hat sich auch mein Menschenbild etwas verändert. Durch mehr Reflexion, mit der zunehmenden Lebenserfahrung, Mitte 60 und im Älterwerden, mit erweitertem Wissen, durch mehr Achtsamkeit mir selbst und anderen gegenüber, durch mehr Bewusstwerden, mehr Gefühl zulassen, im Bemühen nach mehr Kohärenz, verschränkt mit Kongruenz, auf dem persönlichen Weg zur Transzendenz, mit mehr Toleranz andere Weltsichten akzeptieren lernen, erlebe, erfahre ich bereits eine gewisse Menschenbildadaptierung. Ich habe eingesehen, dass ich in einem gewissen Ausmaß selbst dafür verantwortlich bin, wie authentisch ich bin bzw. werde, für das Ausmaß der Selbst- und Fremdbestimmung, der Balance zwischen Ich-Du bzw. Ich-Es, für den Lebensentwurf, wie ich mich vorfinde, verstehe, wie ich meine Potenziale ausschöpfe, wie ich anderen begegne, wie ich mich weiterentwickle, was für mich noch möglich ist. Also diese Verantwortung übernehmen für die eigene Weltsicht, das ist, es wird oft gesagt, ich kann keine Weltanschauung von der Stange übernehmen, es gibt keine Instanz mehr, die das vermittelt. Das ist eine Herausforderung, die natürlich auch belastend sein kann manchmal, aber dann doch als große Chance und Möglichkeit auch aufgenommen wird und von diesen Menschen wirklich aktiv gestaltet wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.